Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Lieblingspodcast für die Wissenschaft hinter Film, Serien und Games. Heute mit mir, völlig überraschenderweise im virtuellen Studio, sind Physiker und Science-Comic-Zeichner Dr. Henry Holland-Moritz.
Hallo.
Und Wissenschaftsjournalist und Science-Show-Host Jack Pop.
Hallo. Wir haben vorne gute Laune, hinten gute Laune, oben gute Laune, unten gute Laune.
Und überall gute Laune hat auf jeden Fall Physikerin und Wissenschaftsjournalistin Anna Dorette Ziems. Yay.
Ist doch schön, wir haben Energie getankt.
Ich freue mich, wir haben letzte Folge ja ausfallen lassen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute mal wiedersehen und ein bisschen über Film und Fernsehen sprechen können. Wir wollen nachher ein bisschen über Star Wars und vor allem über den Mandalorian und Grogu-Film sprechen, der neu rausgekommen ist. Aber erstmal, wir haben uns ewig nicht gesehen, was war los bei euch?
Leute, die Kunstsaison ist eröffnet. Ab jetzt gibt's jede Folge Kunst-Updates.
Mir war nicht klar, dass die Kunstsaison auch zwischenzeitlich mal beendet war.
Ja, doch. Es gibt die High-Performance-Kunstzeit, die ist jetzt.
Alles klar.
Kommt ihr jetzt alle aus euren Löchern gekrochen, oder was?
Ja. Sobald die Sonne rauskommt, kommen die Künstlerinnen und Künstler raus und fangen an zu zeichnen. Ich war in Köln wieder im Freihandatelier und habe die erste Longpose des Jahres gezeichnet. 3 Stunden.
Die was?
Long Pose heißt das. Da steht jemand halt sehr, sehr lang, 3 Stunden.
Auf einem Bein.
Auf einem Bein.
Und die Arme so.
Macht irgendeine fancy Figur, genau. Und die Leute zeichnen das.
Ja, krass.
Ja, ich war leider nur die 3 Stunden dabei, aber andere Leute machen das dann so 9 Stunden oder so. Also diese Pose wird dann über mehrere Sessions gehalten.
Wow.
Naja, also zum Beispiel diese ganzen großen Gemälde von irgendwelchen Königen oder sowas, die mussten ja auch ewig dort sitzen. Da gibt es halt Leute, die definieren das so richtig hart aus, so das sieht dann super abgefahren aus, wenn man sich da richtig Zeit lässt. Und ja, ich war halt nur 3 Stunden dabei, aber war schon cool. Und nächstes Wochenende geht's gleich weiter.
Mega.
Ja, Wahnsinn, das klingt sehr gut. Du bist sehr, sehr ausgelastet mit deinem Hobby. Ich auch. Mhm. Ich habe die 3D-Drucksaison wieder eröffnet. Nee, die läuft ja eigentlich auch immer. Aber tatsächlich habe ich in letzter Zeit vermehrt 3D gedruckt. Ich habe ja so ein kleines Hoppers-Projekt noch von unserer letzten Folge. Das hat mich irgendwie inspiriert und ich will da ich hatte noch so ein Solarpanel rumliegen.
Natürlich hattest du das rumliegen.
Nein, nicht so ein großes, sondern so von so einem Spielzeugauto, weißt du? Das
so,
von so einem Solar, ja, dann okay. Treibst du den Motor damit an.
Okay.
Und das Auto fand ich aber doof und das Solarpanel hatte ich und die sind so nur ein paar Zentimeter groß und das ist cool, weil das halt trotzdem so 1,5 Volt produziert, wie so eine AA-Batterie und ein bisschen Strom halt und dann habe ich gedacht, was machst du damit? Und ich will halt, dass der Lizard von Hoppers quasi immer auf so ein Handy-Display haut. Ich habe so ein mechanisches System gebaut. Oh Gott, das klingt hochtrabend. Ich habe einfach nur so einen Winkearm, wie bei einer Winkekatze quasi. Aber es war gar nicht so easy, weil ich bin so in räumlicher Vorstellung eine absolute Null. Und mir fällt es ganz schwer, gerade so mechanische Prinzipien, das muss ich richtig hart lernen. Ich gucke da ganz viele Videos zu. Aber wenn das Zahnrad jetzt hier in die Schiene angreift und du das andere dann in dem Winkel anmachst. Was für eine Bewegung ergibt sich dann da draus? Also, boah, ich muss das immer 10-mal drucken, mir angucken und dann korrigieren. Also mir fällt das ganz schwer, das zu modellieren oder in meinem Kopf so sich vorzustellen. Ja, aber so langsam wird es. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal so langsam dazu komme, dann da auch ein Video draus zu machen. Dann teilen wir das vielleicht bei uns auch.
Sehr cool, ja. Ich freue mich drauf.
Mhm. So, ich habe keine Saison eröffnet. Ich wollte eigentlich super gerne, aber habe mich dann doch nicht getraut. Und zwar wollte ich so anbaden in der Nordsee.
Mm, cool.
Aber es war so kalt. Es war zu kalt und zu windig. Ich war nämlich in St. Peter-Ording mit meiner Schwester. Wir machen immer einmal im Jahr so Schwesternwochenende. Das schenken unsere Eltern uns jedes Jahr zu Weihnachten. Also richtig cool immer.
Das ist süß.
Und es war eigentlich so okay warm, aber je weiter man Richtung Strand kam, desto mehr Wind war so da. Und dann musste ich erst meine Mütze aufsetzen, dann meine Kapuze noch aufsetzen. Und dann habe ich mal kurz die Hand ins Wasser gehalten und habe gedacht, nee, das können wir nicht. Das können wir nicht machen. Und dann waren wir stattdessen so im Schwimmbad. Und es war erst so richtig traurig, weil wir wollten so ins Schwimmbad gehen. Und dann gehen wir so an die Kasse und dann sind da so 3 kleine DIN A4-Schilder. Das Wellenbad ist das halt außer Betrieb. das Blubber, die Blubberfunktion vom Whirlpool funktioniert nicht und alle Rutsche sind heute Morgen ausgefallen.
Oh fuck.
Und ich dachte so, nee. Und dann waren wir erst nochmal überlegen, dann sind wir trotzdem reingegangen, der Eintritt war dann auch irgendwie günstiger. Und dann war es erst so ein bisschen trostlos, aber so nach einer halben Stunde oder so, wir saßen im Whirlpool, man konnte rein, aber der hat halt nicht geblubbert.
Du musstest selber blubbern.
Oh Gott, nein. Hat zum Glück keiner gemacht. Und dann saßen wir da, aber wir hatten so einen guten Blick immer auf die ganzen Leute, die da gearbeitet haben. Und dann haben wir so gesehen, oh, jemand geht zu der Tür, wo die Rutschen sind. Oh, die Tür geht auf. Oh, die Tür bleibt auf. Und dann gingen einfach auf einmal die Rutschen wieder. Und dann war es richtig cool, weil die hatten so drei coole Rutschen mit so Reifen und so eine, wie nennt man das, so eine Wildwasserrutsche.
Cool.
Also dann war es noch richtig cool, genau. Es war eher wie so ein kleiner Wellnessurlaub, den wir da gemacht haben.
Ach man, das finde ich aber auch irgendwie am coolsten. So, ich gehe ja ganz selten in so Spaßbäder.
Ja,
aber,
ja, Rutschen ist das Beste.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Es gibt in der Türkei so ein riesiges, also quasi so eins der größten Rutschenspaßbäder der Welt. Und ich habe mir überlegt, ob ich einen Urlaub mache und nur dahin fliege, nicht um in die Türkei zu fliegen, sondern um das mitzunehmen. So. Weil ich mir gedacht habe, eigentlich musst du das machen. Aber die sind dann meistens ja auch so überlaufen, das ist wie wenn du so ein Freizeitparkwochenende machst, dass du da eigentlich nie so richtig Spaß hast dann an solchen Sachen.
Aber klingt gut.
Mhm, schon.
Also.
Rutschen wir rein in die Folge.
Wir rutschen rein und falls ihr uns den ein oder anderen Euro spenden möchtet, damit wir einen kleinen Ausflug in die Türkei machen.
Ja, genau.
Hier nochmal der kleine Hinweis auf unsere Crowdfunding-Plattform Ko-fi. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes. Wir freuen uns echt mega und Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ob wir das Geld dafür nutzen. Ich glaube, erstmal müssen wir noch so ein paar andere Rechnungen davon bezahlen.
Ja.
Aber wir freuen uns auf jeden Fall über eine Cent Spende.
Das wäre ganz toll.
Nachdem wir jetzt da reingerutscht sind, können wir, würde ich mal sagen, ins Thema so ein bisschen rutschen. Star Wars Mandalorian, beziehungsweise der Mandalorianer. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt qualifiziert bin, darüber heute zu sprechen. Also ich habe weder die Serie geguckt, noch den aktuellen Film. Aber ich weiß, dass mindestens Jack Popp den neuen Film schon gesehen hat. Und er kann jetzt gerne seinen Senf dazugeben, wie der so ist.
Ich habe auch tatsächlich noch die letzten Tage des Disney Plus Abos, was ich habe, ausgenutzt, um die Serie zumindest so bis Staffel 2 Mitte zu gucken. Und ich fand es ganz cool. Es haben jetzt so ein paar gesagt, also es ist ja so westernmäßig angelegt, ne? Die Episoden sind relativ lose zusammen, also du kannst quasi auch so in der Mitte der Staffel einsteigen, weil die Handlung ist eigentlich immer die gleiche. Mando kriegt einen Auftrag, irgendjemand muss er halt als Kopfgeldjäger zurückbringen und hat halt immer Grogu mit dabei und dann geht irgendwas schief und dann werden sie gerettet. Und also das hatte ja früher, hatten ja solche Serien extremen Erfolg, ne? Wo du quasi 500, 600 Folgen hast, das ist ja auch bei so Sitcoms ähnlich, ne, dass du immer einsteigen kannst, die Handlung ist meistens ähnlich, die Charaktere sind gleich, dann kommt mal ein Gegner wieder, den du lange nicht gesehen hast und so. Und so ist so ein bisschen die Serie aufgebaut und ohne das jetzt schlecht zu reden, ne, es ist irgendwie unterhaltsam, aber es ist jetzt auch nicht so wie Breaking Bad oder so, ne, wo du so mitfieberst und dranbleibst, also mir ging es zumindest nicht so.
Man ist es auch nicht mehr gewohnt, ne? Also das war ja früher auch irgendwie normal, weil immer so jede Woche kam eine neue Folge raus und dann war das halt so eine abgeschlossene Geschichte. So waren ja wirklich alle Serien, oh, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge über Charmed, meine Lieblingsserie auch von früher noch. Und da war das ja auch immer so jede Folge, also es gab quasi so eine leicht übergeordnete Geschichte, natürlich auch gerade so die Background-Stories der Charaktere, aber jede Folge hatte ja so einen eigenen Dämon, den man bekämpfen musste und so, war eigentlich voll normal. Man ist nicht mehr gewohnt, also von so Netflix-Serien und.
Ja, genau. Ja. Und na klar gibt es auch so eine leichte, übergeordnete Handlung, aber ja, die rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich habe den Film geguckt. Er ist, es gibt Action, es gibt gute Bilder. Ich mag diesen Star-Wars-Look. Andere haben gesagt, er ist nicht kinowürdig, also es sieht aus wie eine TV-Serie. Hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Was aber viele bemängelt haben, und das sehe ich leider auch so, es wirkt einfach so, als wären das vier Serienfolgen in einem Film. Es ist kein Kinofilm. Also du hast jetzt 7 Jahre lang hast du auf einen neuen Star-Wars-Film gewartet, ja, der ins Kino kommt. So, das ist der erste Film nach diesem furchtbaren Rise of Skywalker-Film und hast gedacht, los, jetzt gib mir was. Aber ich muss leider sagen, Disney hat irgendwie so das Star-Wars-Feuer verloren. Der ist süß, Grogu ist mega süß, aber der Film ist, du guckst den Leuten beim von A nach B laufen zu.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, hatte Disney jemals das Star Wars Feuer? Weil ich hatte, ich hatte jetzt nämlich nochmal nachgeguckt und also erstmal krass, die haben ja dieses ganze Star Wars Franchise 2012 für 4 Milliarden US-Dollar gekauft. Mhm.
Milliarden?
Ja, 4 Milliarden. Ja.
Alter, was geht ab?
Ich weiß. Und ich habe mich gefragt, haben die damit eigentlich überhaupt schon Profit gemacht?
Ja, ja, ja.
Und was ich auch krass finde, ist, dass auch über die letzten Jahre ja ständig Filme angekündigt wurden, die dann einfach nie produziert wurden. Mhm. Also ich glaube, 10 Filme insgesamt hatten die mal so angekündigt und einfach auch nicht gemacht. Mhm. Und immer schön so zum Star Wars Day, das fand ich so richtig gemein. So jeden Star Wars Day wird das so gesagt und dann machen die es einfach nicht. Also.
Ja, und ich finde auch diese ganzen Sachen, außer Andor fand ich ziemlich gut, so als Spin-off. Mhm. Und Rogue One fand ich auch ziemlich gut. Aber alles andere, was von Disney kam in Star Wars, war wirklich scheiße.
Ich habe ehrlich gesagt deswegen auch Mandalorian gar nicht geguckt, weil ich irgendwie schon so dachte, ist jetzt auch okay für mich mit Star Wars.
Also Mandalorian war cool, so für das, was es war. Aber es hat halt auch trotzdem dieser Drive gefehlt, ne? Dass es irgendwie so eine Geschichte ist, die weitergeht so. Mhm. Und ja, Grogu ist irgendwie süß, der Mandalorian ist auch irgendwie cooler Typ so. Aber alles andere sind auch so Charaktere, wie wir es bei Avatar hatten, über die wirst du nie wieder reden. So, die schaffen es nicht in die Popkultur rein, außer halt Grogu so.
Ja, schwierig, ne? Aber wir dürfen jetzt die Fans auch nicht verprellen.
Nein,
wir dürfen nicht zu negativ werden.
Ja. Wir hoffen einfach, dass Disney da einfach nochmal die Kurve kriegt, aus unserer Perspektive. Vielleicht findet ihr das ja ganz anders.
Und für alle, die den Film noch nicht kennen, gibt's jetzt hier erstmal die Zusammenfassung.
The Mandalorian ist 2019 die erste Live-Action-Serie innerhalb des Star-Wars-Universums. Vorher waren alle Star-Wars-Serien animiert und vorwiegend an ein Kinderpublikum gerichtet. Mit der neuen Serie im Stil eines Space-Westerns hat Disney den Sprung in die Realverfilmungen gewagt, der im Laufe der kommenden Jahre viele andere Serien nach sich ziehen sollte. Die Handlung begleitet 3 Staffeln lang den Kopfgeldjäger Din Djarin, genannt Mando, der als professioneller und scheinbar emotionsloser Elitekämpfer Suchaufträge für Geld ausführt. Mandalorianer sind eine quer über die Galaxie verteilte Gemeinschaft aus verschiedenen Clans, die keine eigene Spezies bilden, sondern sich durch gemeinsame Regeln, Traditionen und einen Ehrenkodex auszeichnen. Dieser beinhaltet für Mando zum Beispiel, dass Mandalorianer stets ihr Gesicht verbergen und niemals ihren Helm abnehmen. Seine Aufträge führt Mando stoisch und ohne Umwege aus, bis sein Ziel eines Tages ein Kind einer unbekannten grünen Alienspezies ist, mit runzliger Stirn und langen Ohren. Die Hilflosigkeit des kleinen Grogu bringt Mando dazu, mit seinen eigenen Regeln zu brechen und Grogu nun nicht seinem Auftraggeber auszuliefern, sondern ihn stattdessen zu beschützen und ihn auf seine Reisen mitzunehmen. Im Laufe der Serie entwickelt sich zwischen den beiden eine rührende Vater-Sohn-Beziehung, die im aktuellen Kinofilm noch einmal vertieft wird. Auch Grogus Rolle als niedlicher Sidekick wird darin weiterentwickelt. Als Figur mit echter Verantwortung kann er Mando an einigen Stellen beweisen, auch selbst Retter in der Not sein zu können. Ob der Serie damit ein erzählerisches Grande Finale gesetzt wird oder ob sie mit dem Film einfach nur um ein paar Episoden in die Länge gezogen wird, das müsst ihr im Kino selbst entscheiden.
This is the way.
Henry hat es ja eben schon gesagt, es ist wenig in die Popkultur übergegangen, außer vielleicht Grogu aka Baby Yoda. Und dazu habe ich einen oder kenne ich einen Funfact, denn ich kenne leider ja sonst, wie gesagt, wenig Funfacts zu der Serie. Aber ein Stofftier Baby Yoda ist schon mal ins All geflogen zur internationalen Raumstation. Und zwar cool. mit der Crew 1, also quasi die erste Crew, die in der Crew Dragon von SpaceX zur ISS geflogen ist. Die haben ja eigentlich immer so ein kleines Stofftier dabei, so als Zero-G-Indicator, also um halt zu gucken, wann ist Schwerelosigkeit.
Ah,
krass, da fliegt das Teil krass. Halt durch die Gegend. Und die Crew 1, die hatte Baby Yoda dabei. Und übrigens in der Crew 1 war auch Victor Glover, der jetzt auch bei Artemis 2 um den Mond geflogen ist.
Ist ja witzig.
Cool.
Kriegt euch das mit Baby Yoda und so, also mit Grogu?
Ja, schon. Also ich muss sagen, der ist schon in der Mandalorian-Serie das Highlight. Und ich glaube, in Staffel 2, glaube ich, kotzt er sich doch voll.
Was?
Übelst süß.
Okay.
Also ich finde es okay, aber jetzt nicht so, dass ich denke, oh mega. Und ich habe auch zum Beispiel jetzt selber gar nicht so ein Merch von Baby Yoda oder so zu Hause.
Nee. Merch habe ich auch nicht.
Und ehrlich gesagt, manchmal nervt es mich auch, wenn ich das so sehe und so denke, dass sie die Figur nur deswegen gemacht haben.
Ja.
Also nur, dass wir damit halt alle sagen, oh süß, und die dann noch so ein bisschen Merch verkaufen können. Mhm. Ist jetzt okay vielleicht, wenn der auch im Film cool ist und so und in der Serie cool ist.
Es gibt ein paar sehr schöne Momente, muss man sagen. Es gibt ein paar sehr lustige Momente zwischen den beiden. Und da hat auch das Kino gelacht und so. Also die haben schon ein paar gute Gags eingebaut. So.
Okay, na dann ist ja gut.
Was ich sehr cool finde an Mandalorian ist, dass da noch sehr viele so Puppen dabei sind. Also Grogu ist ja auch so ein Animatronic, was sehr, sehr cool gemacht ist. Und auch sonst haben die viele Figuren so noch handgemacht, wie damals in dem Original Star Wars. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe ja bis jetzt nur den Trailer gesehen von Mandalorian, also von dem Kinofilm. Und da waren aber wieder sehr, sehr viele computeranimierte Figuren dabei.
Hält sich aber gut die Waage, muss ich sagen. Und mir ist das in der Serie auch positiv aufgefallen. Das wirkt natürlich im Jahr 2026, wo du CGI so gewohnt bist, wo alles, also jedes Alien, was du irgendwo siehst, ist ja CGI. Und da wirkt es manchmal so ein bisschen, naja, ich sag mal kindlich oder vielleicht auch ein bisschen...
Ja, so oldschool einfach.
Genau. Aber das finde ich wirklich cool, weil das ja die Original-Star-Wars-Filme ausgemacht hat. Und das ziehen sie durch. Und ich finde, das hält sich auch gut die Waage mit CGI und nicht CGI. Und das ist schon cool, dass sie das sich trauen.
Okay.
Es ist ja auch super schwierig, nachher irgendwie allen gerecht zu werden. Ne? Also es gibt ja natürlich irgendwie so die Hardcore-Fans von den alten Filmen. Da kann man sowieso nichts machen. Also wenn du die halt irgendwie geil fandst, dann wirst du immer sagen, oh, das kommt da irgendwie nicht dran. Dann gibt es ja auch super viele Kinder, die Star Wars mega feiern und dann aber eher so andere Aspekte irgendwie cool finden. Ich glaube, es ist super schwierig, da sowas zu machen, was irgendwie allen richtig gut gefällt. Und das ist ja auch alles so, also ich bin da auch schon fast ein bisschen raus, weil das ist so komplex, auch mit Büchern und halt diesen ganzen Serien. Also man kann ja gar nicht mehr alles so durchsteigen, alle Charaktere, alle Orte. Ja, ich glaube, manchmal muss man sich vielleicht einfach nur so ein bisschen zurücklehnen und sich so denken, ach, ich gucke mir etwas Nettes an und durchdenke das vielleicht nicht zu toll. Ich habe zwar gerade gesagt, wir dürfen nicht zu sehr alles hinterfragen, aber genau das wollen wir ja jetzt machen.
Ja.
Lasst uns in den wissenschaftlichen Part einsteigen, wo wir alles hinterfragen.
Wir haben es ja schon gesagt, der eigentliche Star in The Mandalorian ist Grogu. Anne ist skeptisch, obwohl er süß ist. Jack Pop ist verliebt in ihn. Ich vielleicht auch ein bisschen. Und Anne hat es ja auch schon gesagt, die haben den natürlich so designt, dass alle den cool finden. Ja, dass der einfach alle abholt. Und das liegt am Kindchenschema. So, und das wurde 1943 von Konrad Lorenz entdeckt. Der war österreichischer Zoologe und Verhaltensforscher und hat 1973 zusammen mit Karl von Frisch und Nicolas Tinbergen den Nobelpreis für Medizin gekriegt.
Oh.
Und die haben geforscht zur Organisation und Auflösung von individuellem und sozialem Verhaltensmustern. Und für die Arbeit untersuchte der Konrad Lorenz das Sozialverhalten von Gänsen.
Mhm.
Und der hat dabei auch entdeckt, dass Babys verschiedener Spezies, also Menschen, Hunde, Bären oder eben auch Vögel, bestimmte äußerliche Merkmale haben, die in erwachsenen Individuen der jeweiligen Spezies ohne Umwege eine Fürsorge- und Schutzreaktion auslösen.
Mhm.
So, und lass uns die Merkmale mal zusammentragen. Was würdet ihr sagen, gehört auf jeden Fall zum Kindchenschema?
Die Augen sind so nah beieinander und groß.
Ja. Yes.
Ja.
Wobei die Augen liegen eher weit auseinander.
Echt?
Ja, bei Grogu sind die auch so eher zur Seite. Der Grogu hat so ein bisschen so einen Kopf wie Stewie Griffin.
Ja, okay, aber Grogu hat auch so einen Football-Kopf.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ich werde jetzt alle Babys und Kinder, die ich demnächst sehe, nochmal analysieren, wie weit die Augen auseinander sind.
Gehen Sie mit dem Geodreieck von meinem Kind weg.
Entschuldigung, ich muss hier mal kurz.
Ich muss Ihr Kind vermessen, entschuldigen Sie. Und bei den Augen, zumindest bei Menschen, ist es noch so, dass die unterhalb der Gesichtsmitte liegen.
Mhm.
Da packe ich euch auch mal ein Gesicht. Ich packe euch noch mal ein Gesicht in die bei Instagram.
Also Henry packt noch mal sein eigenes Gesicht in die Shownotes, damit ihr auch alle wisst, wie er aussieht.
Ja. Und dazu ein Fun Fact, da sind wir wieder bei der Kunst, ne? Ist euch schon mal aufgefallen, dass in mittelalterlichen Gemälden das Jesuskind immer seltsam aussieht?
Ach ja. Ja, wie so ein alter Mensch, oder?
Der sieht aus wie ein alter Mensch.
Ja. wahrscheinlich auch sowas wie so eine Stupsnase oder sowas, dieses verkürzte Gesicht.
Stupsnase.
So.
Mhm. Mhm.
Aber wahrscheinlich auch so dieses dickliche, also dieses runde, so, weil da ist ja viel Fettgewebe
genau.
da und so.
Und was noch fehlt, sind kleine, weiche Gliedmaßen. Der evolutionäre Grund ist natürlich, dass die meisten Babys, vor allen Dingen die menschlichen, total hilflos sind. Ne? Also einige Tierbabys kommen zwar schon fast fertig zur Welt, Hundebabys zum Beispiel, die sind an sich voll funktionsfähig, aber, da sind wir auch wieder bei Grogu, die sind sehr, sehr tapsig. Also die können sich nicht verteidigen, die brauchen Schutz und so. Und deswegen müssen sich die Eltern also und andere Erwachsene um die kümmern. Und die Erwachsenen schalten bei den Babys dann automatisch in diesen Fürsorgemodus. Und dieses Umschalten, das passiert, bevor das überhaupt bewusst wird. Also das ist ein Reflex. Und Grogu ist quasi die Liste, die wir jetzt genannt haben, komplett abgearbeitet. Und der ist eben auch anfangs zumindest ziemlich hilflos. Und bei uns Menschen ist der Grund, dass wir auch andere Babys süß finden. Also man findet ja nicht nur das eigene Baby süß oder das eigene Kind, sondern meistens auch irgendwie die anderen. Ne? Und der Grund ist dafür ist, dass Menschen kooperative Aufzieher sind. Das heißt, früher, als die Menschen noch in kleineren Gemeinschaften gelebt haben, da wurden die Kinder nicht nur von den Eltern, sondern von der ganzen Gruppe aufgezogen. Also da war das wie so eine geteilte Erziehung. Und das machen indigene Völker beispielsweise in Südamerika heute auch noch. Und dieser Reiz ist außerdem so stark, dass man dem Baby eben nichts antut, wenn das auch über Monate hinweg über Nacht schreit. Ja, also alle Eltern kennen das. Ja. Man wird nächtelang super nervig wachgehalten, aber am nächsten Tag denkt man sich...
Und dann lacht es einmal und man
genau,
ist...
Genau, dann am nächsten Tag denkst du dir, trotzdem süß. Genau, und für Grogu ist es natürlich auch ein Vorteil, der Mandalorian, der springt halt auch als Mensch voll auf Grogus Aussehen an. So, jetzt ist aber Grogu gar kein echtes Tier oder ein Mensch, sondern der ist grün und ein Alien. Und hier kommt der und hier kommt der Tinbergen ins Spiel, der zusammen mit dem Konrad Lorenz diesen Nobelpreis bekommen hat. Und der hat den Begriff des supernormalen Stimulus geprägt.
Oh.
Wenn ein künstlicher Reiz die Schlüsselmerkmale eines natürlichen Reizes übertrifft, da reagiert das Tier oder eben wir Menschen stärker auf den künstlichen Reiz als auf den echten. Das heißt, Grogu ist das supernormale Kindchenschema oder wie auch so ein Mops. Ne? Mops ist ja auch absurd übertrieben, wie der aussieht. Der löst bei manchen Menschen oder Grogu eben vor allen Dingen eine stärkere Niedlichkeitsreaktion aus als ein echtes menschliches Baby. Und dazu hat die Uni Bern ein ziemlich cooles Experiment gemacht. Also das erste Experiment war, dass sie den Teilnehmenden der Studie Fotos von Babys gezeigt haben. Süße Babys und nicht so süße Babys. Ich weiß nicht, wer das vorher gerankt hat.
Fies. Oh Gott. Entschuldigung, kleiner Aufruf an alle Eltern. Wir brauchen ein paar nicht so süße Babys für unsere Studie.
Genau. Ja, wie macht man das?
Ist
genau.
Ihr Kind hässlich? Kommt sie vorbei.
Aber waren das denn Fotos oder waren das quasi wirklich die Babys da?
Ja, auf dem Fließband.
Also man kann ja auch
dann laufen die da so vorbei.
Nein, aber was ich sagen will ist, es gibt ja schon Fotos, dann ist die Pose gerade nicht so süß oder so. Aber das Baby ist ja trotzdem dann nicht unsüß.
Also die Details kenne ich nicht. Also es waren Fotos. Ja, okay, sie haben da nicht so die Babys reingeschafft und gesagt, guck dir das mal an.
Oh Gott.
Und ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit, also naja, das war.
Kann ich Baby Nummer 4 nochmal sehen, bitte?
Also ich weiß nicht, inwieweit sie das dann vielleicht die Fotos noch verändert haben. Vielleicht haben sie es mit Photoshop noch verändert, keine Ahnung. Also auf jeden Fall waren es Fotos. Und die Teilnehmenden haben einen Gewöhnungseffekt gezeigt. Also die sollten da die Babys natürlich bewerten, was finden sie super süß, was fanden sie nicht so süß. Und wurden den Leuten erst die süßen Babys gezeigt, empfanden sie die anderen Babys als weniger süß und wurden ihnen dagegen erst die hässlichen Babys gezeigt, empfanden die Leute die folgenden Babys als noch niedlicher.
Oh, ja.
Okay, so und jetzt heißt das erstmal, unsere Wahrnehmung von Niedlichkeit ist dynamisch und nicht starr. Mhm. Also die lässt sich verändern. Und jetzt kommt der zweite Teil des Experiments. Da wurde einer Gruppe von anderen Versuchspersonen zuerst Fotos von süßen Hundewelpen gezeigt und dann sollten sie wieder die Niedlichkeit von Babys bewerten. Genau, es gab noch eine Kontrollgruppe, der wurden keine Hundebabys gezeigt. Und das Ergebnis war, wenig überraschend, die Leute, die vorher die süßen Welpen gesehen haben, fanden die Menschenbabys weniger süß. Und das bedeutet, das Kindchenschema ist evolutionär so tief in uns angelegt, dass es auch artübergreifend funktioniert. Ja, also wir empfinden dann diese Fürsorge eben auch für andere Arten. Und deswegen behandeln wir Menschen Tierbabys genauso fürsorglich wie Menschenbabys.
Grundsätzlich zeigen diese Untersuchungen ja sehr gut, was wir auch bei der Serie sehen. Also der Mandalorian nimmt sich ja aufgrund dessen und natürlich auch, weil er diese hilflose Situation erkennt, Grogu an. Obwohl er, das ist ja auch ein Thema der ersten Staffel, niemand versteht, welche Spezies das eigentlich ist. Ne? Die sagen ja alle, das ist irgendwie dein Haustier. So, ne? Und erkennen das auch noch gar nicht so als Individuum in dem Moment an oder so als fühlendes, intelligentes Individuum, sondern denken, das ist irgendwie so eine Freakshow, die dann Mandalorian da mit sich rumträgt. Und da kann man ja sagen, das haben sie schon sehr gut adaptiert, dass das da auch funktioniert. Und das ist irgendwie plausibel, dass er dann Grogu beschützen will und mitnimmt.
So. Ja.
Und wir sehen es ja auch in Staffel 1, dass sogar dieser imperiale Forscher, der da irgendwie eigentlich an Grogu experimentieren soll, im Auftrag von Werner Herzog, dass sogar der ja so Zweifel hat und sagt, ich beschütze ihn hier, weil hier mein Chef, der hätte schon längst ihn getötet, aber ich mache nur Experimente an ihm sozusagen. Also auch der erkennt irgendwie, dass das ein schutzbedürftiges, niedliches Lebewesen ist irgendwie.
Ja, wahrscheinlich variiert das ja auch nochmal individuell. Also wie doll du quasi dieses Schutzbedürfnis rankst über, ich muss jetzt ein Experiment machen oder ich muss jetzt irgendwelche anderen wichtigen Sachen machen. Ist ja bei uns Menschen auch so.
Ja, safe. Ich will jetzt nur die Brücke schlagen zwischen dem, was Henry wissenschaftlich herausgefunden hat und was wir präsentiert
der Serie
bekommen.
Ja, klar.
Genau,
ja, klar.
Genau.
Grogu ist eigentlich 50 und ist immer noch ein Baby. Und er gehört ja derselben Spezies wie Yoda an, der mit 900 Jahren gestorben ist. Und in der Evolutionsbiologie gibt es einen Begriff, der beschreibt, dass jugendliche Merkmale bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben. Und das nennt man Neotenie. Und ihr kennt alle ein Tier auf der Erde, das sein Leben lang jung bleibt. Wir haben sogar schon mal drüber geredet hier im Podcast.
Axolotl?
Ja.
Yes.
Axolotl.
Ach ja.
Genau, der mexikanische Schwanzlorch.
Ay, caramba.
Über den haben wir in der Deadpool-Folge schon gesprochen. Und der bleibt zeitlebens im Larvenstadion und wird eigentlich nie richtig erwachsen. Ganz schön cool, wie Jack Pop, Berufsjugendlicher. Ja. Ach, auch schön. So, und wenn wir jetzt das Alter von Grogu in Relation zu Menschen setzen, dann ist der eigentlich noch ein kleines Kind, vergleichbar mit einem Vierjährigen. Und 50 Jahre oder 53 ist für uns jetzt schon relativ alt. Aber wir hatten es ja auch schon in unserer Freaky Friday-Folge, 50 oder 60 sind noch kein Alter. Zwinker-Smiley. Genau. Und warum wäre das jetzt für so eine Spezies wie Yoda oder Grogu sinnvoll, so lange so quasi im Kindesstadium zu bleiben? Je länger man Kind ist, desto länger ermöglicht man dem Gehirn, lange zu wachsen und zu lernen, bevor man eben das Körperwachstum sozusagen über die Gehirnentwicklung stellt, was natürlich auch Energie verbraucht. Und deswegen ist die Kindesphase bei uns Menschen auch so lang, weil das Gehirn verbraucht enorm viel Energie. In der Kindheit bis zu 50% der aufgenommenen Energie braucht es, um eben Informationen zu sortieren, zu wachsen und so weiter und so fort. Und wir Menschen sind im Vergleich zu anderen Primaten eben auch Neotonen. Und wie wir wissen, ist ja Yoda auch sehr schlau, ne? Er ist mit dem Alter auch weise geworden und so. Also seine Spezies braucht tatsächlich genug Zeit für das Nervensystem, diese mentalen Fähigkeiten, also die Nutzung der Macht beispielsweise auch eben zu entwickeln. Und auch bei uns bleibt das Gehirn eben ein Leben lang plastisch. Das heißt, das ist auch dieses Neotone. Und im Erwachsenenalter natürlich nicht mehr so stark wie bei Kindern oder Jugendlichen, aber auch im hohen Alter können wir eben auch noch ziemlich gut locker neue Dinge lernen. Wie gesagt, nicht mehr so schnell, aber läuft. Fassen wir also zusammen. Grogus Aussehen ist ein supernormaler Stimulus, auf den alle Menschen einfach abfahren. Ja, das Design ist natürlich genau so gewählt, dass wir den alle lieben und das Merch kaufen. Und dass er mit 50 noch Kleinkind ist, ist auch gar nicht so abwegig. Also evolutionär auf jeden Fall möglich. Und mit dem, was aus ihm werden kann, auch auf jeden Fall eine Voraussetzung. Also Grogu, Daumen hoch, süß.
Wir Wir haben ja jetzt gerade sehr viel über Grogu gesprochen. Dann würde ich sagen, ist als nächstes der Mandalorian dran. Beziehungsweise, wir sagen ja irgendwie die ganze Zeit so der Mandalorian, aber eigentlich sind ja die Mandalorianer eine ganze Gruppe, die halt auch alle so heißen. Und was die so ein bisschen ausmacht, ist, dass die ganze Zeit diese Rüstung tragen. Die Rüstung, ich habe das offiziell nachgeguckt bei Jedipedia, die Rüstung heißt Beskar Gam und das bedeutet eiserne Haut. Finde ich, ist ein legitimer Name für eine Rüstung, die vor allem so hauptsächlich aus Eisen besteht. Das Beskar ist dieses Material und das ist so ein bisschen fiktives Material, soll eine Eisenlegion sein und natürlich super stark sein. Warum sonst sollte man sich irgendein fiktives Material in Science Fiction ausdenken? das hält nämlich tatsächlich so einen Blasterschuss aus und auch einen Hieb mit dem Lichtschwert. Das ist also ziemlich, ziemlich krasse Rüstung, die da haben. Und was noch super interessant ist, alle tragen das. Also Männer und Frauen. Und die erste Rüstung bekommt man mit 13, also wenn man quasi Eintritt ins Erwachsenenalter hat. Also die werden anscheinend nicht 900 und sind mit 50 noch Babys, die Mandalorianer. Eintritt ins Erwachsenenalter ist mit 13. Und man sieht ja auch mehrere davon in Film und Serie. Boba Fett ist ja zum Beispiel auch Mandalorianer und hat auch diese Rüstung. Und die sind immer so ein bisschen anders, also die ist so ein bisschen personalisiert, auch so ein bisschen was die Farbe angeht und so weiter. Und tatsächlich, wenn man so in diesem ganzen Star-Wars-Universum sich bewegt, dann gibt's da natürlich auch so eine ultralange Geschichte, wo es so historische Versionen davon gibt und halt aktuelle Versionen davon. Und ja, wie realistisch ist das? Total realistisch natürlich. Also wenn wir das so vergleichen mit Rüstungen, die wir so kennen, natürlich entwickeln die sich über die Zeit. Und ich fand ganz, ganz nett, da war auch bei Jedipedia so ein Zitat am Anfang, so von wegen, hä, warum tragen wir eigentlich die ganze Zeit diese Rüstung? Ja, naja, damit wir halt nicht so leicht sterben, wenn man uns angreift, aber auch, weil alle dann wissen, dass wir Mandalorianer sind. Und das finde ich, spiegelt auch so ein bisschen wider, was so Rüstungen hier bei uns ausmachen. Also immer, es kommt ja eigentlich immer so aus dem Militär, also immer aus so kriegerischen Sachen, natürlich erstmal so als Schutz und dann wächst das irgendwie so ein bisschen weiter. Das ist zum Beispiel jetzt auch, also es gibt tausend Beispiele dafür, aber ich habe, und das ist lustig, kommen wir nachher nochmal drauf, warum das lustig ist, aber ich habe als erstes so ein bisschen an so Samurai gedacht und da ist das auch so ähnlich wie bei den Mandalorianern. Also wenn wir uns mal vor allem den Helm angucken, bei den Mandalorianern haben die ja so ein, ich nenne es mal so ein Ganzkopfhelm. Der ist, also ne, es gibt ja Fahrradhelm, klar, da kann man noch so ein bisschen besser gucken und so. Und die haben ja so einen Helm über den kompletten Kopf mit so einem T-Visier. Was wir dazu vielleicht noch mal kurz sagen können, ist, dass der ganz schön modern ist, also es sieht ein bisschen aus wie eine Ritterrüstung, aber da ist so Elektronikkram drin, also die haben so intern Funk da drin und dann dieses Display und das ist alles sprachgesteuert und so.
Können auch
also
Infrarot finde, sehen sieht, und sowas, ja.
Ja, also irgendwie krass, krass Hightech eigentlich, weil ich finde jetzt zum Beispiel im Vergleich zu auch so den Stormtroopern oder so, die ja eher so eine gefühlt moderne Rüstung haben, ist so diese Mandalorianer-Rüstung, sieht, wie gesagt, halt so ein bisschen aus wie eine Ritterrüstung. Genau. Und tragt ihr öfters mal einen Helm?
Beim Fahrradfahren.
Immer beim Fahrradfahren.
Beim Fahrradfahren?
Aber sonst selten.
Ich finde nämlich krass, dass die einfach die ganze Zeit diesen Helm haben, weil Helme können super schwer sein. Also gerade wenn wir jetzt so in Richtung Rüstung und sowas denken. Fahrradfahren geht ja immer noch. Ich habe ja hier schon ein paar Mal gesagt, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr und da habe ich mal nachgeguckt, also der Feuerwehrhelm, der wiegt 1,35 Kilo. Und ich finde, wenn man sich den so aussetzt, dann merkt man das nicht sofort. Aber wenn ich den länger getragen habe, habe ich so direkt so Schulternacken. Also ich finde, man merkt das, ne? Und mit länger meine ich jetzt so eine Stunde, zwei Stunden oder so. Ich merke das schon krass, also wie mich das so begrenzt in meiner Agilität irgendwie. Und das ist natürlich halt bei so Rüstungen nochmal so was ganz anderes. So historische Ritterrüstung von so römischen Helmen zum Beispiel. Wenn man jetzt die nimmt, das heißt Topfhelm, die auch so um den ganzen Kopf gehen, die haben so 2 bis 3 Kilogramm gewogen. Und das ist ja nochmal dann doppelt so viel wie das, was ich jetzt bei der Feuerwehr aufhabe. Ist natürlich auch nicht aus Eisen der Feuerwehrhelm oder aus Stahl, sondern aus aus so einem Kunststoffverbund, der natürlich aber trotzdem irgendwie viel abhalten muss. Und das ist so, ja, also super schwer auf jeden Fall für den Kopf.
Na, und gerade wenn du so ein Material hast, was wahrscheinlich eine sehr hohe Dichte hat, ne, wenn das sehr viel abhält, dann ist das, muss das ja auch wirklich schwer sein. Und das ist mir auch bei der Serie aufgefallen, im Film jetzt auch, da fällt er ein paar Mal so ins Wasser.
Oh Gott, ja.
Und dann denke ich mir schon so, das ist ja ein Code von denen, ne, dass sie den nicht abnehmen sollen, weil sie dann ihre Würde vor anderen verlieren sozusagen. Ja. Und es ist aber mega unpraktisch, ne? Also sie haben irgendwie damit gelernt, umzugehen, aber gerade unter Wasser, wenn das Wasser da reinläuft, das muss so scheiße sein. Und es sieht ja auch in der Serie und im Film sehr wendig aus. Also er bewegt den Kopf schnell, er ist relativ agil, auch überhaupt in dieser Rüstung. Und entweder haben die einfach mega krasse Muskeln entwickelt oder ein krasses Training, um das auszugleichen. Oder die haben permanent Stress darunter, weil das
vielleicht einfach so ein kleiner Mix aus beidem.
Ja.
Also wenn die so mit 13 so, hier ist seine Rüstung, ja, dann ist das bestimmt so ein bisschen Gewohnheitssache. Aber vielleicht ist es auch einfach total, total nervig. Also ich meine, so Ritterrüstungen, die ja auch dann so aus Eisen und Stahl waren und die so, also halt so über den kompletten Körper, jetzt nicht nur Helm, ist ja nochmal was anderes. Und das war ja eigentlich eher so, ja, das hattest du halt an, wenn du auf dem Pferd geritten bist. Aber ja nicht, wenn du so zu Fuß irgendwelche Sachen gemacht hast.
Naja, aber die haben da ja mit schon gekämpft so.
Ja, ja.
Und wenn man das zum Beispiel in so Filmen sieht, die staffen ja rum wie so Roboter, so ganz langsam.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Und das habe ich mir auch gedacht, wenn diese Rüstung da aus irgendeiner Eisenlegierung ist.
Ja, ja.
Also, was geht ab? Das ist ja super träge, das Zeug.
Man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit, wenn du jetzt heute bei der Bundeswehr Training machst, dann machen die auch so Trainingsläufe mit so 20 Kilo Rucksack.
Ja.
Ne? Also ich glaube schon, dass du mit Training viel rauskriegst, weil die laufen dann mehrere Stunden mit 20 Kilo Rucksack und da denkst du dir auch, Alter, wie soll das gehen? Ne? Aber es geht halt irgendwie, wenn du es trainierst. Aber angenehm ist es sicherlich nicht.
Was ich jetzt bei den Mandalorianern auch crazy finde, ist ja, dass wirklich alle das anhaben. Nicht so wie so Ritter, ist ja eher wie so ein Job. Und die haben dann halt die Rüstung, wenn das deren Beruf ist. Aber ja, es ist ja nicht eine ganze Gesellschaftsgruppe oder ein ganzes Dorf ist ja nicht Ritter und haben diese Rüstung.
Ja, und Tag und Nacht, ne?
Ja, genau.
Auch beim Schlafen und so.
Und da konnte ich jetzt auch ehrlich gesagt kein historisches oder aktuelles Beispiel von so Gruppen finden, in denen wirklich alle so eine einheitliche Tracht haben. Also es gibt das natürlich super oft. Also es gibt ja sogar hier innerhalb von Deutschland gibt es ja auch diverse Trachten, zum Beispiel dieser Bollenhut im Schwarzwald oder auf Föhr, das ist ja hier bei uns so eine Insel, da gibt es auch so eine traditionelle Tracht, die man ja aber auch dann nicht im Alltag trägt, sondern immer für spezielle Anlässe und dann ja auch meistens mindestens mal nach Geschlechtern getrennt und nicht so eine für alle. Genau, also das, ich will jetzt nicht sagen, das gibt's gar nicht, aber ich konnte auf jeden Fall nichts dazu finden. Was es aber auf jeden Fall gibt, ist, dass die Rüstung so ein bisschen personalisiert wird oder so individualisiert. Man kennt ja zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt so historische römische Helme mit diesem Puschelkram und so obendrauf vorstellt, das sind ja keine Sachen, die so einen Sinn im Kampf haben, sondern die man sich halt überlegt hat, um vielleicht so den Rang zu zeigen oder irgendwelche Vorlieben oder wie viel Geld man hat, dann macht man vielleicht noch so ein paar Goldsachen drauf oder so. Und das gibt's eigentlich für fast jede Art von Helm. Also für fast jede Art von Helm, jede Art von Rüstung gibt's sowas. Genau, ich hatte ja eben gerade schon gesagt, Samurai ist ein ganz cooles Beispiel. Deren Helme heißen Kabuto. Wer von euch musste noch an das Pokémon direkt denken? Ich sofort, aber das ist ja, sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein Helm, okay. Genau, die gibt es schon seit dem 10. Jahrhundert. Davor gab es auch schon Helme in Japan, aber das waren dann halt nicht diese speziellen Kabuto-Helme. Und die sind die ersten davon, die waren einfach nur so aus Leder und dann die nächsten waren dann so Leder und Metall. Das hat sich dann immer so ein bisschen entwickelt. Und die war natürlich zuerst auch ein Schutz im Kampf. Und dann wurde es aber auch so crazy, dass die dann die Persönlichkeit ausgedrückt haben oder Clanzugehörigkeit oder halt eben den Rang. Das hat man so entweder über Wappen gemacht oder über andere Verzierungen. Die hatten zum Beispiel auch oft so Hörner dran, also nicht so Wikingerhaft, wie man sich das so vorstellt, sondern eher wie so ein kleines Geweih irgendwie vorne. Kurze Anmerkung zu den Wikingern, das ist aber, glaube ich, Old News, also diese Wikingerhelme waren ja meistens auch gar nicht mit Hörnern. Also dazu gibt es ja auch wenig historische Funde, wo es wirklich diese Hörner an den Wikingerhelmen gab. Das kommt ja auch irgendwie daher, dass schon im 19. Jahrhundert die Wikinger so romantisiert wurden und dann in irgendwelchen Darstellungen wurde einfach was hinzufantasiert. Also nur mal so am Rande. Aber diese Samurai-Helme, die hatten halt eher so ein Geweih aus Metall, was da so vorne dran war. Die haben sogar einen speziellen Namen. Also diese Geweih-Samurai-Helme heißen Kuwagata und symbolisieren sowas wie Mut, Würde und so weiter. Es gibt aber auch noch ausgefallenere Beispiele und ich will euch eins davon zeigen kurz.
The Tentacled Topper. The Tentacled Topper.
Wow.
Tentakelkopfschmuck.
Ja, ja. Also es ist ein Samurai-Helm, wie man ihn kennt, aber obendrauf sitzt ein großer goldener Oktopus. Der die Tentakel so nach oben macht zu einem Geweih. Wow. Ganz schön lustig. Und aus was ist denn dieser Oktopus?
Bronze. Boah. Also vergoldetes Bronze ist das. Krass. Also muss auch ziemlich schwer sein.
Ja.
Und ich fand lustig, als ich den so, als das Bild nur so ganz klein gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das erinnert mich so an diesen Loki-Helm. Der
stimmt,
ja auch diese Hörner. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, oh Gott, das ist ja ein Oktopus. Und das ist ein Kabuto aus dem 16. Jahrhundert. Mhm. Und der ist im Museum in Florenz ausgestellt. Genau.
Aber sieht
und
super schön aus. Sehr beeindruckend, ja. Muss man sagen. Wenn dir der im Kampf entgegenkommt, da würde ich auch, da guckst du und dann bist du schon tot.
Ja, wahrscheinlich. Wie so ein Medusa.
Ja,
genau.
Fuck, was hat der?
Wir verlinken euch das auf jeden Fall auch in den Shownotes und Fun Fact, nämlich in diesem Artikel, das ist wirklich Zufall, weil ich habe den bei Wikipedia aus so einer quasi kleinen Übersicht von coolen Samurai-Helmen, habe ich den als erstes angeklickt und dann klicke ich da drauf und dann steht in diesem Artikel auch noch, dass generell diese Samurai-Helme George Lucas Inspiration für Darth Vader waren. Also jetzt nicht der mit dem Oktopus, ne, aber so allgemein Samurai-Helme. Also da haben wir auf jeden Fall direkt wieder diese Brücke zu Star Wars geschlagen.
Mhm.
Und genau das gab es halt auch. Also, dass man jetzt eher so ausgefallenere Symbole genutzt hat. Also Oktopus war oder ist in Japan so ein beliebtes Symbol für Verbundenheit zum Meer, Lebewesen im Meer. Und es ist jetzt gerade für so einen kriegerischen Einsatz noch so extra interessant, weil, und das kennen wir ja eigentlich auch von hier, dass ja so ein Aberglaube in der Seefahrt ist, dass so ein großer Kraken irgendwo im Meer ist und dich so wegsnackt, wenn du da mit deinem Schiff längst kommst. So.
Ja.
Genau. Hier jetzt bei diesem speziellen Helm sagen die, dass es gut sein kann, dass der Oktopus eher so ein Add-on war. Also, dass der nicht im Kampf getragen wurde, sondern eher für so zeremonielle Zwecke. Mhm. Man kann ihn nämlich voll leicht so abnehmen, also dass man den wegnimmt und dann wieder dran tut. Ja.
Vielleicht noch eine Sache oder eine Parallele noch zu den Samurai. Wenn die Mandalorianer ihre Helme nicht absetzen dürfen, das ist eine Parallele dazu, dass Samurai ihre Schwerter nicht verlieren durften.
Mhm.
Also das Schwert war von denen wie die Seele. Und das haben die halt auch ständig dabei gehabt. Und wenn die das verloren haben oder sowas oder wenn das kaputt gegangen ist, dann waren die halt gesellschaftlich geächtet und es ging halt bis dahin, dass die dann Selbstmord begehen mussten oder Selbstmord begangen haben, wenn dieses Schwert weg war. Also quasi das Schwert der Samurai ist der Helm der Mandalorianer eigentlich.
Wow, okay.
Aber ja, also das habe ich jetzt mal als Beispiel ausgewählt dafür, wie individuell so ein Helm, so eine Kampfausrüstung eigentlich sein kann. So krass ist es jetzt nicht bei dem Mandalorian. Also die spielen da jetzt eher so vielleicht mit so ein kleines bisschen Farbe und so, aber keiner setzt sich da so ein Oktopus auf den Kopf.
Und dem Emblem und so, ne? Was er da kriegt.
Genau, Wappen. Also, und was man natürlich auch sagen muss, diese Funde, also die ist jetzt halt heute, also klar, es gibt auch so total viele Basic-Helme, die man von früher irgendwie gefunden hat. Das sind ja alles immer eher so fast schon königliche Geschichten. Also wenn du dir das leisten konntest, halt so ein Helm und das zu tragen, das ist ja nicht der normale Helm gewesen, den jetzt halt irgendjemand hatte, sondern das war dann halt so eine berühmte, bekannte, reiche Persönlichkeit. Mhm. Genau. Also summa summarum kann man sagen, schon auch plausibel. Also ist natürlich jetzt eine Frage mit, wie viel Gewicht schleppt er eigentlich mit sich rum? Keine Ahnung, ne? Aber dass es halt diese Rüstung gibt und dass die auch so personalisiert wird, wir hatten jetzt nur ein Beispiel mit den Samurai, aber es ist in fast allen in fast allen Epochen und allen Kulturkreisen, die Helm und Rüstungen tragen oder auch allgemein so trachten, ist es überall der Fall. Und es ist eigentlich auch noch ganz cool, weil wir hatten ja eben bei Grogu schon so als Kerneigenschaft von Menschen, dass wir irgendwie Kinder süß finden. Und das ist noch so eine Kerneigenschaft von Menschen, denn irgendwie lieben wir es, gleichzeitig individuell zu sein und auch Teil einer Gemeinschaft. Und das passt dazu jetzt ganz gut.
Für manche wirkt das Thema, was jetzt kommt, vielleicht ein bisschen off, aber es hat mit dem aktuellen Film zu tun, denn wir kennen ja vor allen Dingen Jabba the Hutt aus den Star Wars Filmen, diese eklige große Nacktschnecke, die sehr fies ist, Gangsterboss und ja, dann auch sein gerechtes Ende findet im dritten Teil der originalen Filme. Jetzt bei The Mandalorian und Grogu spielt wieder ein Hutt eine zentrale Rolle tatsächlich der Handlung, nämlich Rotta the Hutt. Und Rotta the Hutt ist der Sohn von Jabba und damit auch sein einziger Erbe. Und wir kennen Rotta the Hutt schon, nämlich seit 2008. Da war er nämlich in der Klonkrieg-Animationsserie zu sehen. Und da war er noch ein Baby, so wie Grogu jetzt. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht und ich möchte mal das...
Oh, ich wollte gerade fragen, ob er süß war.
Genau, ich möchte euch jetzt nämlich fragen, ob ihr ihn auch so niedlich findet.
Oh, wow. Also ich sag mal, in diesem Experiment der Uni Bern wäre er auf jeden Fall in der Kategorie hässliche Babys eingesortiert worden.
Aber die Augen sind weit auseinander.
Ja, das ist ja. Hier ganz und er hat eine Stupsnase. Genau.
Aber er ist halt so ein bisschen faltig schon auch.
Ja, ziemlich.
Und in dem Mandalorian-Film ist Rotta jetzt erwachsen. Also er ist, ich würde sagen, ja so Eintritt ins Erwachsenenalter, irgendwie 18, 19, 20 könnte man mit uns jetzt vielleicht vergleichen. Und er ist ganz anders als sein Vater. Also erstmal ist er sehr muskulös und nicht so, ich sag mal, nur so schleimig, träge wie Jabba. Ich habe euch auch mal ein Foto davon mitgebracht. Und vor allen Dingen ist er charakterlich integer und auf der Seite der Guten. Also er möchte auch mit dieser Legacy von seinem Vater nichts mehr zu tun haben. Er ist quasi geläutert und ihr könnt jetzt trotzdem mal sagen, wie ihr ihn findet, so vom Äußeren.
Wow, er ist eine riesige Nacktschnecke. Mit Armen, die extrem ausdefiniert sind. Er hat zwei Äxte in den Händen und ja, so ein bisschen wie wenn du Arnold Schwarzenegger auf eine Schnecke machst.
Ja, genau.
Das ist richtig gut.
Genau so sieht's aus. Und ich muss zugeben, ich bin ja jetzt nicht so der übelste Star Wars Fan und deswegen, als ich den Trailer gesehen habe, fand ich das albern. Also ich dachte, Alter, jetzt haben die hier so ein Buffed Jabba, weißt du, mit übelst krassen Muskeln. Aber das ist wohl gar nicht so verkehrt und da musste ich auch mich eines Besseren belehren lassen. Denn die Hutts, die waren ein großes Kriegervolk und wie bei uns Menschen, wenn wir uns gehen lassen und dann quasi nur noch der Mafia-Boss sind, ne? Das hast du ja häufig, diese Figur auch bei Batman, der Pinguin und so, ne? Das sind alles so kümmerliche, kleine, dickliche oder unbewegliche Gestalten so, die einfach ihre Macht über ihr Kartell oder über ihre Hintermänner ausüben. Und so ist das ja bei Jabba auch gekommen. Aber die Hutts waren ein Kriegervolk und können deswegen sehr definierte, brutale, muskulöse Nacktschnecken sein, wenn du so willst.
Aber im Film, wie bewegt er sich? Also er ist ja trotzdem noch so eine Schnecke.
Ich habe auch gerade gefragt, ob er schnell ist.
Ja, wir kommen gleich noch auf die Bewegung, kommen wir gleich noch zu sprechen. Okay, aber ja, cool. Bewegen sich schon so, wie Schnecken sich auch fortbewegen, genau.
Okay.
Aber wie gesagt, gleich dazu mehr. Was ich jetzt hier so rausgesucht habe zu den Parallelen, das kommt aus einem Buch von Jan Kavalos. Die ist Astrophysikerin und ehemalige NASA-Mitarbeiterin und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel The Science of Star Wars. Und da gibt es eben auch einen Abschnitt zu Jabba. Das Buch ist relativ alt, ist von 99, deswegen ist Rotta da noch nicht mit dabei. Aber spielt ja keine Rolle. Ich fand auf jeden Fall sehr schön und ich möchte mit einem kleinen Zitat von ihr starten. Sie sagt, auf der Erde begegnet uns eine enorme Vielfalt an Lebewesen. Organismen mit Blättern, Flügeln, Rüsseln, Klauen, Flossen, Tentakeln, Haken, Antennen, Hörnern, Stacheln, Schuppen, Fell, Reißzähnen, Schalen und Schleim. Organismen, die in anderen Organismen leben. Organismen, die an der Außenseite von Organismen haften. Organismen, die in Wasser, Luft, Gestein, Erde, Blut und Schlamm leben. Im Laufe der Geschichte unseres Planeten haben mehrere Milliarden verschiedene Spezies existiert. Und ich fand das ganz schön, weil man vergisst es manchmal, weil das für uns so normal ist, dass wir so eine krasse Vielfalt hier haben. Und wenn wir dann die Aliens auf dem Bildschirm sehen, wirkt es so weird, weil die halt fremd sind und wir dieses Aussehen nicht kennen. Wie geht's euch da, wenn ihr diese Star Wars Aliens seht? Könnt ihr diese Verbindung auch zu uns schaffen?
Ich denke mir so oft, also auch bei so ausgestorbenen Tieren, wo man auch manchmal so, also klar, Dinos lieben wir und sind eh krass, aber es gibt ja auch super viele ausgestorbene Säugetiere und so, wo man auch denkt, das hier, irre, das gab's mal. Und ich habe auch ich hatte dann irgendwann auch schon mal so gedacht, ja, aber wir haben halt auch Giraffen und die haben auch so komische Antennen. Und also wenn die später ausgestorben sind und irgendwer findet die so, dann denken die schon, was ist das denn für ein Tier? Ja. Also ich habe da schon mal so drüber nachgedacht. Was ich halt eher immer interessant finde, ist ja, dass oft in so Filmen und halt so Alien-Planeten, dass da dann viel weniger Spezies gibt, ne? Also die wir dann so sehen. Mhm. Aber ja, also ich fühl das, was sie schreibt.
Aber es ist trotzdem schon so, dass du diese Star Wars Aliens siehst und schon erstmal denkst, oh, weird. Ne? Also du denkst nicht, ja, oh, natürlich. Aha, andere Spezies, sondern du denkst, oh, ja, ja, weird. So, ne? Ist doch irgendwie komisch,
ja,
eigentlich.
Aber die sind ja auch alle von Lebewesen auf der Erde inspiriert. Also ja, das ist das Ding. Ne? Also das ist ja eigentlich nichts Neues. Das ist irgendwie eine Schnecke mit Arnold Schwarzenegger jetzt kombiniert. Ne? Ja, genau. Oder du kombinierst eine Schnecke mit einer Libelle oder irgendwie sowas. Mhm. Und trotzdem ist es, glaube ich, irgendwo, wo es vielleicht höher entwickelte Aliens gibt, die sehen ja wahrscheinlich noch abgefahrener und noch ganz anders aus, so wie wir es uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Mhm. Ja, also all das, was wir in Star Wars sehen, ja, das ist irgendwie weird, aber trotzdem basiert es ja noch auf der Vorstellung von dem Leben auf der Erde. So.
Ja, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall noch ein Indiz dafür, dass Aliens wie jetzt große Schnecken aussehen könnten, also dass es die Huts tatsächlich geben könnte. Nicht nur, dass wir auf der Erde generell eine große Vielfalt an Spezies hatten und haben, sondern Fossilienfunde bei uns belegen, dass sich aus primitiveren Lebensformen auf der Erde mehrmals unabhängig voneinander landlebende, fleischfressende Nacktschnecken entwickelt haben. Also das deutet darauf hin, dass diese Merkmale sehr nützlich sind und effizient und möglicherweise auch auf einem anderen Planeten wieder auftreten könnten. Und da musste ich so ein bisschen
an die Würmer denken. Der Wurm ist eine gute Form zu existieren.
Ja, ich finde, das merkt man ja auch immer schon. Also ich will jetzt nicht auch schon wieder Schildkröten so hypen, aber Schildkröten sind cool. Und also die gibt's so in allen Habitaten. Und das ist ja dann, was du sagst, es gibt ja auch mit Würmern, ne, klar, ja, und dann vielleicht auch mit Schnecken. Aber genau, es gibt ja auch Meeresschnecken und Schnecken an Land. Und genauso gibt es ja auch Schildis überall auf fast jedem Kontinent, Antarktis ja nicht. Aber auch welche, die in so einem Fluss leben, die in Salzwasser leben, die im Schlamm leben. Also es ist halt, es gibt, glaube ich, wirklich bestimmte Lebensformen, die sehr praktisch sind.
Ja, und auch, dass sich das mehrmals unabhängig voneinander Milliarden Jahre entwickelt hat, das fand ich einfach interessant. So, das wusste ich nicht.
Ja, also Schnecke ist anscheinend wirklich eine vorteilhafte Form.
Ja. So, jetzt ist das Erste, was natürlich auffällt, dass wir nicht so große Schnecken bei uns haben. Aber vielleicht kennt ihr diese afrikanischen Riesenschnecken. Und ich würde euch gerne mal schätzen lassen, wie groß die werden können. Ne? Also wenn wir jetzt in Jabba-Richtung gehen wollen, so hoch kommen wir natürlich nicht. Aber wie groß schätzt ihr, können diese afrikanischen Riesenschnecken werden?
Boah, also ich weiß es nicht. Ich tippe einen halben Meter.
Ah ja. Ja, ich wollte auch gerade so 30, aha, 40 Zentimeter sagen.
Ich habe euch ein Foto mitgebracht, da könnt ihr mal gucken. Und Anne hat gerade die Hände so vors Gesicht gehalten. Anne hat ein sehr gutes Maß dafür, würde ich sagen.
Oh, Alter, was? Krass.
Was geht?
Abgefahren.
Ja, also 20 bis 30 Zentimeter können die in der Gesamtlänge werden. Mhm. Ist schon irre. Dann hört es natürlich auf. Du hast noch so Seeschnecken, die bis zu 90 Zentimeter groß werden können. Die habe ich jetzt mal mit Absicht rausgelassen. Aber ja, das ist schon sehr beeindruckend, ja. Und die hast du dann, die großen Arten, hast du alle in Afrika. Die haben sich natürlich, kann man jetzt wieder fragen, ne, was war zuerst da? Ne? War Jabba da, weil jemand gesagt hat, wir nehmen jetzt eine Schnecke und machen ein Alien draus? Oder ist es jetzt ein Alien und wir finden jetzt Schneckenvergleiche zu uns? Das ist wieder dieses Henne-Ei-Problem. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, denn Jabba und auch natürlich Rota da hat, haben ganz viele Gemeinsamkeiten mit den Schnecken, die wir hier bei uns haben. Zum einen ernähren sie sich omnivor, also die fressen ja gerne auch andere Aliens. Jabba, den sieht man da ja auch, wie er in so einen Topf greift und immer mal so kleine Frösche wegsnackt und die im Ganzen verschluckt, weil die keine Zähne haben. Und bei uns ist es so, die meisten Landschnecken, die fressen zwar Pflanzenbestandteile, wissen wir alle, ne? Die möchte niemand im Beet haben. Mhm. Es gibt aber auch viele fleischfressende Schnecken, die dann andere Schnecken fressen oder eben Regenwürmer und Käfer und so.
Ja, ich wollte gerade sagen, die fressen sich gegenseitig. Es ist doch auch hier bei uns heimisch, ist doch eigentlich diese Nacktschnecke, die so Leopardenmuster hat. Und dann gibt es ja aber viel häufiger gefühlt diese andere Nacktschnecke, die nur so braun oder schwarz ist. Und diese Leopardenschnecke frisst diese nicht heimische Schnecke. Ich muss es so sagen, weil ich weiß nicht genau, wie die wirklich heißen.
Ich finde, das kommt aber sehr gut an die Hatz ran, so, ne? Weil die fressen alles. Die nehmen alles, was denen nicht passt, nehmen sie und hauen es in ihren Schlund rein. Und ja, und snacken das weg, so. Auch interessant ist, dass alle Schnecken Hermaphroditen sind. Das heißt, die besitzen sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane, was total Sinn ergibt, weil Schnecken sind ja nicht so mobil und die müssen quasi nehmen, was sie kriegen sozusagen, wenn die sich jetzt gegenseitig begegnen. Also sind die jetzt nicht darauf angewiesen, dass sie unbedingt ein Männchen treffen oder unbedingt ein Weibchen, sondern können dann je nach Situation entscheiden, wer jetzt wie welche Rollen übernimmt. Und bei vielen Arten ist es auch so, dass sie quasi bei einer Begegnung gegenseitig Spermien austauschen und dann kann jede Schnecke einzeln in sich drin mit dem jeweils anderen Spermienzellen die eigenen Eizellen befruchten und können dann quasi separat Nachkommen zeugen. Mhm. Und es gibt noch extreme Sonderfälle, wo die sich sogar selbst befruchten können. Also wenn jetzt wirklich kein Geschlechtspartner da ist, oder die in so blöden Fällen, ne, wenn die als Haustier gehalten werden, so in Gefangenschaft allein leben, dann ist es auch möglich, dass die in sich drin quasi die Spermien und die Eizellen miteinander verschmelzen. Also die haben dann quasi Sex mit sich selber, aber nicht so, wie wir es uns jetzt vorstellen, dass sie quasi ihr männliches Geschlechtsteil in das weibliche stecken, sondern in ihnen drinnen passiert dann diese Verschmelzung und dann können die das quasi ja mit sich selbst machen sozusagen. Mhm. Ich habe auch bei der Jedipedia geguckt, bei den Hatz, und es ist wirklich so, bei allen Hatz, wo du jetzt bei Jedipedia nachguckst, steht, dass die Hermaphroditen sind. Was ich halt ein bisschen weird finde, weil die sehr deutlich lesbare Persönlichkeiten haben. Ja? Sie werden schon sehr deutlich als männlich oder weiblich gelesen. Und das ist natürlich, um uns irgendwie zu gefallen, wenn sie da auf der Leinwand agieren. Aber offiziell sind die alle Hermaphroditen.
Jabba macht's bestimmt nur mit sich selbst.
Ich denke auch.
Der denkt so, habe ich nicht nötig, eine zweite Schnecke.
Oh. Das ist der Titel der Folge, ich sehe schon. Warum es Jabba mit sich selber macht. Mandalorian Grogu oder warum Jabba es mit sich selber macht. Ja, schön, das war einfach. So, dann habt ihr ja schon die Fortbewegung angesprochen. Also Schnecken, die sondern ja so einen Schleim am ganzen Körper ab und der dient eben auch der Fortbewegung. Ja? Also der Bauch von so einer Nacktschnecke, der besteht eigentlich aus so einem einzigen spitz zulaufenden Fuß. Das ist wie ein großer Fuß aus Muskeln. Ne? Diese Schnecke bewegt sich, indem sie so Wellen von Muskelkontraktionen erzeugt, die sich durch dieses Fußbett sozusagen fortbewegen. Und dann können sie sich auf dieser Schleimspur einfacher, ne, um diese Reibung zu überwinden, nach vorne ziehen. Und das machen die Hatz auch so. Und wenn ihr jetzt gefragt habt, ja, im Film ist das natürlich völlig übertrieben. Also sie bewegen sich sehr schnell. Also Rotter macht da krasse Moves. Du siehst ihn, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, das sieht man schon im Trailer, in der Arena. Also er ist quasi sowas wie ein Gladiator. Er führt da Kämpfe aus und ist auch er ist auch der Champion dieser Kämpfe. Also Rotter ist muskulös, er hat diese Äxte, er ist gefürchtet und bewegt sich super schnell von links nach rechts und macht die Gegner platt. Ja, also die Fortbewegung, die ist da sehr ähnlich. Und das ist ein Vor- und ein Nachteil, ne? Also sie können auf dieser Schleimspur dann quasi besser gleiten. Aber durch diese Schleimsekretion verlieren Nacktschnecken auch sehr viel Wasser. Deshalb brauchen alle Nacktschnecken zum Überleben eine feuchte Umgebung. Und bei den Schnecken mit Häusern ist es so, dass die sich natürlich zurückziehen können, wenn es denen quasi zu trocken wird. Und die können dann wirklich teilweise auch Monate und Jahre in diesem Gehäuse bleiben, bis es wieder regnet. Und dann kommen die erst wieder raus.
Wow, die dichten das auch so ab mit so einer Haut.
Genau.
Das ist cool.
Ich meinte ja gerade schon, bei uns sind richtig viele Schnecken und die kleben hier auch ständig irgendwo, auch manchmal so an der Haustür. Aber letztes Jahr ist auch mal eine so zum Dach so gekrochen und hing dann da so.
Ja.
Auch crazy. Was ist mit denen? Das
ist irre, ne?
Ja.
Und man kann da so ein bisschen Indizien finden. Also gerade bei Jabba ist es so, dass du ihn selten jetzt wirklich draußen in der offenen Sonne siehst. Also ich meine, er ist auf einem Wüstenplaneten, ja? Der lebt ja auf Tatooine. Und das ist natürlich die feindlichste Umgebung dann für so eine Art, die davon lebt, irgendwie Sekret abzusondern und das irgendwie feucht zu mögen. Aber wenn du genau hinguckst, ist er ganz selten wirklich draußen. Er ist irgendwie entweder immer unter Deck oder geschützt. Und auch Rotter sehen wir jetzt im neuen Film meistens nachts oder drinnen oder dann auf diesem Sumpfplaneten Nalhutta, was quasi der Heimatplanet der Hutts jetzt geworden ist. Und da ist es eben alles sehr sumpfig, sehr feucht. Also das kommt da schon hin, dass man merkt, okay, die brauchen irgendwie diese Feuchtigkeit. Und die Giancavalos, die gibt in dem Buch auch noch einen Tipp, wie man Jabba hätte auch noch töten können, wenn man jetzt keine Eisenkette zur Hand hat, so wie Prinzessin Leia, die ihn ja dann erwürgt am Ende. Sie hat gesagt, man könnte die einfach in die Wüste bringen und dort austrocknen lassen und man könnte die Haut irritieren. Also wenn du bei Schnecken quasi die Haut irgendwie irritierst, also quasi so ankratzt oder eben so Stoffe drauf gibst, macht das ja manchmal, wenn man die loswerden will, fieserweise mit Salz, ne? Dann wird diese Schleimproduktion angeregt. Das heißt, sie verlieren dann dadurch noch mehr Feuchtigkeit. Also sie meint, Jabba in die Wüste bringen, diese Haut irritieren, dann sondert der übelst viel Feuchtigkeit ab und dann vertrocknet der da. Das ist ihr Geheimtipp, ihr Hack.
Oh, krass.
Wow.
Und dann gibt es noch so eine Sache. Schnecken sind meistens nachtaktiv, weil du da auch eben nicht dieses so Sonnenlicht und die Hitze hast. Und dazu passen diese schlitzförmigen Pupillen der Hutts. Ja? Also die haben... Ja, das ist so von Schlangen abgeguckt, aber das hast du ja auch bei Katzen, dass du so bei nachtaktiven Tieren eben diese Schlitzpupillen hast, weil die am Tag eben zusammenziehen, damit möglichst wenig Licht reinkommt und in der Nacht weiten die sich und werden runder und können dadurch Sachen besser wahrnehmen. Und ich finde, das passt auch gut zu so einem Gangster- und Zuhältervolk wie den Hutts, ne? Die natürlich irgendwie im Night-Business unterwegs sind. Und gerade im Mandalorian-Film jetzt sieht man das auch. Also Rotta, der hat seine Kämpfe bei so einem Mafia-Boss. Es ist immer Nacht. Dieser Planet sieht aus wie ein riesengroßes so Casino-Gelände. Und ja, die führen da so geheime Kämpfe durch. Und der ist eigentlich immer im Dunkeln irgendwie zu sehen. Ja, also um das zusammenzufassen, die Hutts sind von Schnecken inspiriert, haben überraschend viele Gemeinsamkeiten mit denen. Und Giancavalos gibt noch einen letzten Tipp und sagt, wenn ihr jetzt wirklich mal Jabba begegnen solltet oder Rotta oder irgendeinen aus deren Clan, behaltet die rechte Seite vom Kopf der Hutts im Auge, denn die Nacktschnecke trägt dort nämlich ihr männliches Geschlechtsorgan. Ja, also nicht, dass ihr da nicht, dass ihr da mit dem eine gewischt bekommt.
Hey, ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Sachen waren sehr realistisch. Was denkt ihr?
Ich bin sehr überrascht, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen wie bei den letzten Folgen. Also ich tendiere zur Schildkröte, weil es war natürlich nicht alles perfekt so, gerade mit den Helmen und wie sie sich bewegen und so. Ne? Und Jabba müsste, oder Rotta in dem Fall, müsste sich ein bisschen langsamer bewegen. Aber eigentlich war wieder sehr, sehr viel cooles Zeug dabei. Also ich wäre für die Schildkröte.
Ja, würde ich mitgehen. Es ist natürlich in einer Galaxie far, far away und long, long ago und alles deswegen ein bisschen übertrieben. Aber die Parallelen sind da und man kann ja zumindest sagen, die Inspiration wurde sehr gut übernommen in vielen Bereichen.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich wie immer, wie wir sagen, wir können nur das bewerten, was wir hier auch besprechen. Es gibt bestimmt noch ein paar Details, wo es keine Schildkröte wäre. Aber für die Sachen, über die wir heute geredet haben, verleihen wir von Wissen hinter den Kulissen Mandalorian und Grogu offiziell die Schildkröte. Wie klingen wohl Schnecken? Wie klingen wohl Schnecken, wenn sie es machen? Naja. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns jetzt sehr gerne noch bewerten. Und zwar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Freuen wir uns über eine Bewertung oder auch über Kommentare da, wo es geht. Ihr könnt natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast@wissenhinterdenkulissen.de.
Und bei den Kommentaren freuen wir uns natürlich auch über eure Themenvorschläge. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hau die gerne in die Kommentare bei Ko-fi, Instagram oder beispielsweise auch bei Spotify.
Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Ja, und hier wird was ganz Besonderes, denn wir werden nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Physikerinnen und Physiker hier haben. Wir haben unsere Science-Kumpels von Methodisch Inkorrekt eingeladen. Die sind Gäste der nächsten Folge, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt schon mal freuen.
Es wird krass.
Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.